Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Willkommen zur 173. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Was für eine Nacht, ich bin ziemlich durch. Spiel 7 zwischen den Raptors und Celtics hat gehalten, was die ersten 6 Spiele der Serie versprochen hatten. Es war spannend bis zum Schluss, bis in die letzten Spielsekunden. Und bei Clippers Nuggets hat Denver ein 6. Spiel forciert, nachdem sie heute Nacht gewonnen haben und in der Serie jetzt 3-2 steht. Das Ding war eigentlich auch schon durch. Die Clippers waren schon 16 vorne im vierten Viertel, haben die Nuggets einen unglaublichen Run hingelegt und die Clippers konnten dann die Niederlage nicht mehr abwenden. Ich werde über beide Spiele sprechen. An News gibt's heute nicht viel zu berichten, außer dass Daniel House jetzt endgültig die Orlando Bubble verlassen hat oder verlassen musste, weil er nicht mehr eingreifen darf in diese Saison. Was jetzt offiziell bekannt gegeben wurde, ist, dass er mit einer Person mehrere Stunden in seinem Hotelzimmer zugange war, die nicht berechtigt war, sich in diesem Hotelzimmer oder in diesem Hotel aufzuhalten. Angeblich war er der einzige Spieler, der daran beteiligt war. Also die Gerüchte um Tyson Chandler oder gar James Harden wurden nicht bestätigt, zumindest nicht von offizieller Seite. Was genau da passiert ist, wissen wir nicht. Weiß nicht, ob wir es jemals erfahren werden. Vielleicht irgendwann mal. Festzuhalten ist nur, dass Daniel House fehlt. Da die Serie aber sowieso als einigermaßen entschieden angesehen wird, glaube ich auch nicht, dass es jetzt noch den großen Unterschied ausmachen wird. Im nächsten Spiel zwischen den Lakers und Rockets heute Nacht um 2 Uhr. Deswegen würde ich sagen, wir kommen direkt zu Spiel 7. Die Toronto Raptors sind ausgeschieden. Wir werden daher einen neuen NBA-Champion haben dieses Jahr. Die Raptors waren ja der amtierende NBA-Champ. Galten nicht als Titelfavorit, galten eigentlich auch nicht mal als Contender, auch nicht unbedingt als Favorit jetzt in dieser Serie oder in die Eastern Conference Finals einzuziehen. Trotzdem haben sie sich dieses Spiel 7 hier wohl verdient gehabt, hatten extrem gekämpft die letzten Spiele und haben auch heute gefightet bis zum Ende. Das Spiel war über weite Strecken sehr, sehr knapp und ausgeglichen. Auch wenn die Celtics in der zweiten Halbzeit die Führung kaum noch aus der Hand gegeben haben und dann meist zwischen 5 und 10 Punkte Vorsprung hatten. Aber der Reihe nach, die Raptors haben wieder mit ihrer Box-and-One-Verteidigung gegen Kemba Walker gestartet. Das hatte ich im letzten Pod ja schon ausgeführt, wie das genau aussieht. Ein Defender kümmert sich immer um Kemba Walker, schaut, dass er nicht an den Ball kommt oder dass es ihm so schwer wie möglich gemacht wird, dass er aus der Offense genommen wird. In der Regel war sein direkter Mannverteidiger dann Fred VanVleet. Wenn ein Screen gestellt wurde, wurde normalerweise geswitcht, sodass eben Kemba Walker auf keinen Fall aus dem Dribbling zum Jumper hochsteigen kann. Nachteil bei der Sache ist, dass der Rest dann in der Zone 4 gegen 4 verteidigt und da können dann eben relativ viele Spot-Up-Dreier entstehen, in erster Linie auch aus der Ecke. So war das in diesem Spiel auch wieder im ersten Viertel, aber die Celtics haben die ersten 4 Dreier nicht getroffen, haben dafür in der Zone alles getroffen. Es gab auch ein paar Plays, die sich Brad Stevens offensichtlich überlegt hatte, um eben dieses Box-and-One zu countern. Daher sind die Celtics auch relativ früh in Führung gegangen, standen 19-7 vorne. Bei den Raptors lief offensiv nicht allzu viel zusammen, bis dann Norm Powell, der ja der X-Faktor in Spiel 6 gewesen war und vor allem in der Crunch-Time da viele Punkte gemacht hatte und auch Serge Ibaka eingewechselt wurden. Dann kamen die Raptors besser ins Spiel. Auch Matt Thomas wurde wieder von der Bank eingesetzt. Hat im Endeffekt wieder knapp 5 Minuten gespielt, heute auch einen Dreier getroffen. Powell war auch wieder solide, insgesamt 11 Punkte, bei 4 von 8 aus dem Feld, einen seiner 3 Dreier getroffen, beide Freiwürfe getroffen, 2 Turnovers, nicht so überragend wie im letzten Spiel, aber mit ihm auf dem Feld lief es auch unterm Strich besser, steht bei plus 4, Ibaka steht bei plus 6, der durfte 20 Minuten spielen, Powell 32 Minuten, also auch wieder ziemlich viel hier von der Bank, diesmal gab es keine Overtimes. Die Raptors haben auch vor allem im vierten Viertel dann wieder viel viel Small gespielt mit Siakam, Anunoby, natürlich Van Vliet und Lowry und eben Norm Powell. So ist er auf so viele Minuten gekommen. In der Crunch-Time war er auch am falschen Ende von einem Highlight-Play, da komme ich dann nachher noch dazu. Ibaka nur mit 20 Minuten, obwohl er ein ziemlich gutes Spiel gemacht hat, da hätte man eventuell überlegen können, ob man ihn vielleicht im vierten Viertel nochmal reinschmeißt, denn er war halt der effektivste Rim Protector der Raptors, aus meiner Sicht gar keine Frage, hat 14 Punkte in diesen 20 Minuten gemacht, 8 Rebounds geholt, leider auch 3 Turnovers gehabt und nur einen seiner 4 Dreier getroffen, was dann vielleicht auch der Grund war, wieso Nick Nurse heute nicht so viel auf ihn zurückgegriffen hat. Gasol hat noch weniger gespielt, nur 19 Minuten, nachdem er im letzten Spiel ja die ersten beiden Dreier in dieser Serie getroffen hat, im dritten Viertel während seinem Run der Raptors, hat er heute wieder keinen seiner beiden Dreier getroffen, nur 2 von 7 aus dem Feld, 6 Pünktchen, 5 Rebounds, 3 Assists, zwar auch 2 Blocks, aber mit ihm auf dem Feld lief es einfach deutlich schlechter. Er ist einfach mittlerweile auch defensiv nicht mehr der mobilste, muss man leider sagen, der ehemalige Defensive Player of the Year. Und offensiv, wie gesagt, kam da jetzt in dieser Serie zumindest auch nicht mehr viel von ihm. Die Raptors mit ihm auf dem Feld bei minus 19, deswegen war das auch folgerichtig, dass er so wenig Minuten gesehen hat. Die Raptors haben teilweise sogar mit Twin Towers gespielt, also mit Ibaka und Gasol zusammen. Also insgesamt haben die deutlich mehr als nur 8 Minuten ohne Big gespielt, also ihren Small Ball gespielt, den ich gerade schon angesprochen habe, als man hier vielleicht denkt, wenn man auf den Boxscore schaut und halt sieht, dass die beiden zusammen fast 40 Minuten gespielt haben. Da sie auch nebeneinander gespielt haben, weiß nicht, 3, 4, 5 Minuten, gab es deutlich mehr Small Ball. Für die Raptors. Die Raptors konnten dann zum Ende des ersten Viertels aber noch aufholen und dann sogar in Führung gehen, 27 zu 26, auch weil sie ein paar Dreier da noch getroffen haben. Jason Tatum auf Seiten der Celtics, der Mann des Spiels, der hat auch direkt im ersten Viertel losgelegt wie die Feuerwehr, hatte nach knapp 12 Minuten schon 9 Punkte, 7 Rebounds und 4 Assists. Am Ende des Spiels 29, 12 und 7 ist damit auch erst der zweitjüngste Spieler nach Kobe Bryant, der mindestens 25 Punkte, 10 Rebounds und 5 Assists auflegt in einem Playoff-Spiel oder in dem Spiel 7 war's. Und da ist ja Tatum auch noch ganz gut drüber mit seinen 29, 12 und 7. Effizienz könnte auch noch ein bisschen ausbaufähig sein. Nur 7 seiner 10 Freiwürfe getroffen, 9 von 23 aus dem Feld, aber 4 von 8 von Downtown, 3 Turnovers. Hat auch immer wieder übernommen, wenn es offensiv bei den Celtics ansonsten nicht so lief im Halbfeld. Das zweite Viertel war dann das einzige in diesem Spiel, in dem die Raptors über weite Strecken geführt haben. Insgesamt haben sie das Viertel dann aber trotzdem verloren. 24 zu 19 für die Celtics, und so waren die Celtics dann zur Halbzeit auch vorn. Eher defensiv geprägtes Spiel. Bei einem Endstand von 92 zu 87 kann man sich das schon denken, ist ja oft so bei Spiel 7. Wir hatten ja auch schon höhere Scores oder effizientere Spiele in dieser Serie, aber in Spiel 7 ist es dann meistens so, dass die offensive Effizienz der Teams in den Keller geht. Die Spieler müssen viele Minuten spielen, haben vielleicht auch in den vorigen Spielen schon viele Minuten abgerissen, wie es jetzt in der Serie auch der Fall war. Die haben ja erst vor 48 Stunden Double Overtime Spiel rausgegrindet. Und zur Halbzeit eben auch die Celtics haben geführt mit einem Offensivrating von 102. Die Raptors hatten nur eins von 96. Die sind jeweils aber deutlich unterschiedlich zustande gekommen gewesen. Die Raptors haben immer wieder den Ball verloren, was sie ja im Spiel 6 ganz gut unter Kontrolle hatten. Da hatten sie zur Halbzeit nur einen Turnover. Heute waren es schon 10. Die Celtics nur halb so viele. Dafür haben die Celtics ihre ganzen offenen Dreier nicht getroffen. Die hatten schon 22 Dreier hochgejagt, aber nur 5 davon getroffen zur Halbzeitpause. Was auch daran lag, dass Jaylen Brown nur 1 von 6 geschossen hatte. Smart hat nur 2 von 7 getroffen. Das hatte ich ja am Ende des letzten Pods auch noch angesprochen, dass eben schon auch von so Spielern wie Marcus Smart abhängt, die ein bisschen streaky sind, wie viel ihre Dreier sie dann treffen. Er hat 10 genommen, am Ende nur 2 getroffen gehabt, hat aber auf jeden Fall dem Spiel auf typische Marcus Smart Art seinen Stempel aufgedrückt, hat total gehustelt, immer wieder in Passwegen unglaubliche Steals geholt, den Ball dann auch in Transition gepusht, 3 Steals insgesamt. Ja, aber zurück zur relativ schlechten Dreierquote der Celtics, das hat sich dann auch über das restliche Spiel nicht mehr stabilisiert. Insgesamt 9 von 38, das sind nicht mal 24%. Auch Jaylen Brown am Ende nur einen seiner 7 Dreier getroffen. Walker auch 1 von 7. Wanamaker 0 von 2. Also die Celtics konnten nicht davon profitieren, dass durch die defensive Strategie der Raptors sie relativ viele freie Dreier bekommen haben. Dafür konnten sie immer wieder in Transition punkten. Das war in Spielen zuvor auch über weite Strecken nicht gelungen. 23 Fastbreak Points am Ende und zur Halbzeit hatten sie auch schon 14 und die Raptors nur 5. Lowry hatte zur Halbzeit nur 3 Punkte, stand bei 1 von 6 aus dem Feld. Ibaka und Van Vliet waren die Topscorer mit jeweils 12. Brown war Topscorer der Celtics mit 15 Punkten, aber wie gesagt, hatte seine Dreier nicht getroffen. Walker war wie auch schon in Spiel 6 von dieser Box and One ziemlich gut eingeschränkt, hatte nur 4 Punkte und 3 Assists. Hat dann im vierten Viertel aber schlussendlich aufdrehen können und ein paar seiner gefürchteten, offenbar so gefürchteten Pull-Up-Jumper treffen können. 14 Punkte am Ende, 4 Assists bei nur einem Turnover. Aber halt auch nur 5 von 16 aus dem Feld und auch nur 3 von 5 von der Linie. Also ich denke, dass die Defense ihm hier schon zu schaffen gemacht hat. Und man muss ja auch nochmal dazu sagen, Kemba Walker stand noch nie in so einem wichtigen Spiel, in so einem Spiel 7, um den Einzug in die Conference Finals. Ja, nachdem Kyle Lowry ja der Held in Spiel 6 gewesen war, war es heute jetzt nicht ganz sein Spiel. 16 Punkte aus 18 Shooting Possessions. Der Dreier fiel nicht. Einen seiner 6 Versuche nur getroffen, 5 von 15 aus dem Feld. 6 Rebounds, 4 Assists zwar auch, aber auch 3 Turnovers. Und er ist eben auch ausgefoult, konnte die letzten 2 Possessions dann, glaube ich, nicht mehr mitspielen, kurz vor Ende. Und es liegt aber auch daran, dass er ein paar relativ dumme Fouls begangen hat. Zum Beispiel gleich Anfang des dritten Viertels hat er in Transition Kemba Walker gefoult. Der wollte noch einen Shooting Foul rausschinden, wie das ja Chris Paul zum Beispiel auch oft macht, so was ich 3-4 Meter hinter der Dreilinie schon in die Wurfbewegung gehen, weil man sieht, der Gegner will gleich hier die Transition unterbrechen mit einem Foul. Hat er nicht bekommen, aber es war dann halt ein Foul für Lowry und eben eins mehr, was ihm dann am Ende eben auch zum Verhängnis geworden ist. Denn er ist eben in der Crunch-Time nach wie vor eine der ersten Optionen, auch wenn er keine klassische Go-To-Option ist. Dafür ist er einfach ein bisschen zu klein und sein Pull-Up-Game dann doch nicht gut genug oder er allgemein als Scorer nicht stark und explosiv genug. Deswegen werden ja dann auch immer wieder Plays gelaufen, wie dann halt zum Beispiel ein OG Anunoby einen Clutch-Shot reinmachen kann oder ein Fred VanVleet. Aber er hätte auf jeden Fall geholfen, denn die letzte offensive Possession der Raptors, die war nicht besonders schön. Dazu komme ich dann gleich noch. Im vierten Viertel haben sich dann noch ein paar Sachen ereignet, die dann eben wichtig waren für die alles entscheidende Crunch-Time. Wie gesagt, Kemba Walker hat angefangen, ein paar Jumper zu treffen. Gleich Anfang des ersten Viertels hat er einen Catch-and-Shoot-Dreier getroffen, was seinem Selbstbewusstsein sicherlich gut getan hat. Die Celtics haben auch direkt von Anfang des vierten Viertels mit der Starting-Five gespielt. Wahrscheinlich hatte Brad Stevens eigentlich vor, die wieder komplett durchspielen zu lassen, wie eben auch schon in Spiel 6. Aber Daniel Theis hat eben sehr früh schon sein 5. Foul da kassiert. Und das hat der ganzen Sache dann eben so einen Strich durch die Rechnung gemacht. Letztendlich hat dann Grant Williams, also kurz hat Robert Williams noch gespielt. Dann hat sich Stevens aber relativ schnell für Grant Williams entschieden, weil der eben in der Defense schon der deutlich solidere Spieler ist, obwohl er ein Rookie ist, macht einfach sehr viel weniger Fehler und er hat auch wirklich einen guten Job gemacht, vor allem in der Defense. Offensiv hat er am Ende 2 wichtige Freiwürfe vergeben, aber ansonsten hätte er den Job eigentlich nicht viel besser machen können und es ist schon heftig, als Rookie in einem Spiel 7 in der zweiten Playoff-Runde dann in der Crunch-Time komplett durchzuspielen. Das war schon nice. Also Theis kam noch mal rein, hat dann aber auch sein 6. Foul bekommen. Übrigens das 5. und das 6. Foul, beide von Kyle Lowry, von wem sonst, angehängt bekommen. Ansonsten hat sich Jaylen Brown noch im 4. Viertel verletzt gehabt, in einem Fastbreak ist gezogen. Siakam kam von hinten, hat in die Luft leicht geschoben. Brown ist gelandet und ausgerutscht direkt nach der Landung. Anscheinend war da eine feuchte Stelle auf dem Parkett von ihm selbst, von einem Angriff davor, als er dort an der Stelle zum Liegen gekommen war. Und offensichtlich war das noch nicht weggewischt worden. Die NBA hat ja dort auch jetzt weniger Personal als normalerweise, weil sie natürlich die Personen begrenzen wollte, die da arbeiten unter diesen Bedingungen. Ja, das ist natürlich trotzdem suboptimal, dass eben ein Wet Spot von einem Angriff zuvor dann noch nicht weggewischt worden war. Auch hinter der Baseline, direkt unter der Korbanlage, da ist Jaylen Brown dann eben runtergekommen und hat dann so einen quasi Spagaten unfreiwillig dahingelegt. Das sah direkt nicht besonders gut aus, ist dann auch erstmal liegen geblieben. Hat sich da wahrscheinlich irgendwas gezerrt im Oberschenkel, das werden wir sicherlich bald erfahren. Konnte dann zum Glück aber noch weiterspielen nach dem Timeout, aber war schon sichtlich angeschlagen, war einfach nicht mehr so explosiv und flott unterwegs, wie man das von ihm gewohnt ist. Hat dann auch erstmal einen Airball aus der linken Corner geschossen, ein Dreier Und auch sonst in dem Spiel, wenn ich jetzt nichts vergessen habe, offensiv nicht mehr viel gerissen dann. Solange so ein angeschlagener Spieler aber noch halbwegs laufen kann, ist es immer besser, denke ich, den dann spielen zu lassen, als jetzt irgendjemanden, der zwar fit ist, aber eben deutlich schlechterer Spieler ist, wie, was weiß ich, Brad Wanamaker wäre dann wahrscheinlich die Wahl gewesen oder Semi Ojeleye, weil die Gegner sich ja nicht in den Körper reinschauen können von Jaylen Brown. Die Raptors, die haben ihn ja trotzdem noch respektieren müssen und mussten eben davon ausgehen, dass er ihnen im Zweifel eben doch noch Punkte reinknallen kann. Die Celtics hatten das ganze Spiel über Probleme, ihre Freiwürfe zu machen. Auch im vierten Viertel haben sie da immer wieder welche liegen gelassen, was sie am Ende eben fast dieses Spiel gekostet hätte und damit dann auch die Serie. Das wäre natürlich tragisch gewesen. Tatum hatte ich schon erwähnt, 7 von 10, Brown 0 von 1, Smart 2 von 3, Walker 3 von 5, hatte ich auch schon gesagt, Grant Williams eben dann auch noch 0 von 2. Zu der Szene komme ich gleich, aber die Quote insgesamt 13 von 23, das sind nicht mal 57%, das ist natürlich schon übel. Die Raptors dagegen 17 von 19, das sind 90% rund, aber die haben dafür 18 Mal den Ball weggeschmissen und die Celtics nur 10 Mal. Was die Celtics wieder gemacht haben mit Kemba Walker, das habe ich schon im letzten Spiel nicht verstanden, ist, dass sie immer den Spieler, der von OG Anunoby verteidigt wurde, den Screen stellen lassen haben und der dann halt immer in diesem Box-and-One-Scheme auf Kemba Walker geswitcht ist, oder auch selbst wenn sie dann kein Box-and-One mehr gespielt haben, haben sie eben das auch geswitcht und dann musste Walker halt immer im One-on-One gegen Anunoby irgendwas machen und das hatte ich ja auch schon im letzten Podcast gesagt, ich verstehe überhaupt nicht wieso, weil Anunoby halt in der Isolation eigentlich ein noch schwererer, also für Walker noch schlechteres Matchup ist, als es Fred VanVleet ist. Und wenn man sich einen Screen stellen lässt und man weiß, die Gegner switchen alles, dann macht man das ja in der Regel eigentlich nur noch, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie dann den Screen slippt und dann hofft, dass man irgendwie einen guten Cut hat und einen freien Wurf aus so einer Action. Aber wenn sowas nicht passiert, dann weiß man einfach nur, okay, ich habe jetzt einen anderen Defender gegen mich als vor 5 Sekunden. Und das bringt es ja dann auch nur, wenn es dann eben ein vorteilhaftes Matchup ist. Und es ist halt OG Anunoby nicht. Das hatte ich nicht verstanden. Genau das gleiche, wenn Tatum einen Screen bekommen hat und dann gegen OG Anunoby ran musste, anstatt gegen Kyle Lowry oder so. Ja, gehen wir die Crunch-Time noch durch. Die war auch extrem sehenswert. Kann ich nur empfehlen, also wenn ihr das Spiel nicht gesehen habt und auch das ganze Spiel nicht anschauen könnt, dann empfehle ich euch auf jeden Fall die letzten 2-3 Minuten zu schauen. Wir steigen ein bei noch 2 Minuten zu spielen. Die Celtics führen mit 4 Punkten, mit 6 Punkten, 89 zu 83. Kyle Lowry geht ins Pick and Roll. Die Celtics wollen das zu diesem Zeitpunkt switchen, wollen Grant Williams auf Lowry switchen. Der kommt aber mit einem schnellen ersten Schritt über links an ihm vorbei, ist auf einmal in der Zone, die auch komplett frei ist, weil die Raptors davor auch ein bisschen Movement reingebracht hatten mit ihrem Set. Kam da die Help-Defense nicht mehr rechtzeitig ran. Lowry damit einen relativ freien Linkskorbleger, das hat man das ganze Spiel über eigentlich mehr oder weniger nicht so gesehen. Zum 89 zu 85 mit knapp 2 Minuten zu spielen. Auf der anderen Seite musste dann Jason Tatum mit ablaufender Shotglock Not-Dreier nehmen, Step-Back-Dreier vom rechten Flügel, der nicht drin war, der wäre zu dem Zeitpunkt vielleicht schon die Vorentscheidung gewesen zum 92 zu 85 mit noch 1:34 auf der Uhr, war aber nicht drin. Dann ist Daniel Theis wieder eingewechselt worden, war aber ganze 11 Sekunden nur drin, weil Kyle Lowry direkt wieder über links gezogen ist, am Ring auf Theis getroffen ist, der keine richtige Verteidigungsposition hatte und ihn dann eben gefoult hat. Das war dann sein 6. Foul, musste direkt wieder raus. Grant Williams kam wieder rein. Lowry hat beide Freiwürfe reingemacht bei 1:21 auf der Uhr zum 89 zu 87. Auf der anderen Seite hat Jason Tatum wieder versucht, es zu richten. Wurde von Siakam an der Dreierlinie verteidigt. Nicht nur OG Anunoby hat einen guten Job in Isolations gegen Tatum gemacht, auch Siakam über weite Strecken, wie ich finde. Offensiv war Siakam wieder zum Vergessen, will ich an der Stelle hier noch angemerkt haben. Aber hier in der Szene hat er auf jeden Fall Tatums Drive erschwert. Anunoby kam auch noch zu Help am Ring. Deswegen war der Korbleger von Tatum dann nicht drin. 1:03 noch zu spielen. Siakam holt den Rebound, passt direkt nach vorne. Paul pusht den Ball in Transition, versucht frühzeitig abzuschließen. Bei noch 1 Minute auf der Uur wäre es der Ausgleich gewesen zum 89 zu 89. Aber Marc Smart hatte was dagegen, kam von hinten eingeflogen, hat es super getimed und hat ihn ans Brett gepinnt. Chase Down Block, jetzt schon ein ikonischer Moment für alle Celtics-Fans wahrscheinlich. Ich habe auf Twitter auch schon diverse Fotos davon gesehen. Also war wirklich ganz starkes Play von Marc Smart hier mit dem Chase Down Block gegen Norman Powell. Bei noch 1 Minute zu spielen hat er hier den Ausgleich verhindert. Im Angriff hat Kemba Walker diesmal den Ball, kommt auch in die Zone gegen Ende der Shot Clock, spielt einen unglaublichen Wraparound-Pass um Pascal Siakam herum, der den Ring beschützen möchte. Der Ball landet bei Grant Williams, dem Rookie, der da zum Korb gecuttet ist, den Pass von Kemba Walker bekommt. Lowry kommt von hinten reingeflogen, will auf den Ball gehen, will quasi den Pass deflecten, denke ich mal, oder den Ball irgendwie rausschlagen, trifft den Ball aber nicht, sondern er zieht Grant Williams' Arm nur mit runter, der geistesanwesend direkt hochsteigt und so hat das Shooting Foul bekommt und dann eben für 2 Freiwürfe an der Freiwurflinie steht. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass Grant Williams eigentlich einen ganz guten Job gemacht hat, vor allem defensiv, aber die Freiwürfe hier, die hat er dann eben, wie gesagt, leider nicht getroffen, was aber nicht so schlimm war, denn Jason Tatum kam von der Dreilinie reingeflogen, hat den Offensiv-Rebound geholt und noch einen Foul gepfiffen bekommen, also für ihn, und durfte dann auch direkt an der Linie, hat auch nur 1 von 2 getroffen, aber so war es dann wenigstens ein 3-Punkte-Vorsprung zum 90-87. Noch 32 Sekunden zu spielen. Die Raptors haben also Zeit, hier noch einen guten Dreier rauszuspielen. Das Problem ist nur, Lowry, wie gesagt, mit 6 Fouls guckt er von draußen zu. Und was machen die dann? Fred VanVleet bekommt den Ball auf der rechten Seite, wird von Jaylen Brown verteidigt. Gegen den zieht er natürlich nicht viel Land, selbst gegen den angeschlagenen Jaylen Brown. Dann kommt Ibaka hoch, der mittlerweile eingewechselt wurde, um ein Screen zu stellen, wenn die Raptors das jetzt weiterhin so verteidigt hätten wie die Celtics das weiterhin so verteidigt hätten wie bisher, dann hätte Ibaka wahrscheinlich einen schönen freien Pick-and-Pop-Dreier bekommen, aber natürlich in der Situation alle spätestens switchen sie das. So wurde dann Grant Williams auf VanVleet geswitcht. Der ist immer noch am rechten Flügel, versucht sich irgendwie frei zu dribbeln, es gelingt ihm nicht und nimmt einen Pull-Up-Step-Back-Dreier über Grant Williams, der aber extrem gut contested ist. Ich weiß nicht, vielleicht war er sogar am Ball dran. Jedenfalls ist der Wurf von VanVleet so geschätzt 2 Meter zu kurz. Brown holt den Rebound, passt zu Kemba Walker, der wird gefoult und geht an die Freiwurflinie, trifft beide Freiwürfe zum 92-87. 5 Punkte vorne, 7,9 Sekunden auf der Uhr. Siakam hat nochmal einen Dreier genommen, nicht getroffen. Und somit war das Ding dann durch. Die Celtics gewinnen Spiel 7. Airball war das sogar von Siakam übrigens. Ich sollte eigentlich mal seine Zahlen hier auch nochmal kurz vorlesen. War wirklich keine gute Serie von ihm, hatte ich auch im letzten Pod schon ausführlicher drüber gesprochen. Auch heute hat er immer wieder versucht, im Post oder in der Zone über rechts zu gehen. Also ich gehe mal stark davon aus, dass der jetzt in der Offseason an seiner linken Hand arbeiten müssen wird. Denn er konnte einfach zu leicht verteidigt werden hier. 13 Punkte heute aus 14 Shooting Possessions, 11 Rebounds zwar, 3 Assists, aber auch 5 Turnovers. Heute wenigstens nur ein Dreier genommen, denn diesen diese Serie wirklich nicht gefallen. Hat er mit jetzt schlussendlich wahrscheinlich gut 10% getroffen nur und richtig viele genommen, aber also da muss er auf jeden Fall offensiv noch an seinem Skillset arbeiten, was er die letzten 2 Jahre ja auch extrem gemacht hat. Er kam ja quasi aus dem Nichts dann und wurde zum Starter beim Titelteam und jetzt nochmal hat er sich weiterentwickelt und wurde zum All-Star-Spieler und zu einer verlässlichen, ja wahrscheinlich schon ersten Option von einem Playoff-Team in der Regular Season, aber jetzt in den Playoffs sah sowohl in der ersten Runde nicht so gut aus, sondern in der zweiten Runde hier jetzt war er nicht mal eine verlässliche dritte Option oder so. Also da muss er wirklich noch an seinem Skillset arbeiten, war jetzt natürlich auch kein so tolles Matchup für ihn, aber wenn er in Zukunft bei einem Team, das in den Playoffs das reißen möchte, die erste Option sein möchte, dann muss er sich weiter verbessern. Ich traue mir das auch weiterhin zu bei der Entwicklung, die letzten Jahre hingelegt hat. Und selbst wenn er das schlussendlich nicht schaffen wird, ist es auch kein Weltuntergang, denn verlässliche erste Optionen von richtig guten Playoff-Teams, von Contendern, davon gibt's ja gerade mal eine Handvoll oder so in der Liga. VanVleet am Ende der Topscorer dieses Spiels, auch wenn der letzte Angriff nicht so gut aussah, dann von ihm 20 Punkte, allerdings auch 20 Würfe aus dem Feld dafür gebraucht und stand kein einziges Mal in der Linie, aber 4 seiner 9 Dreier getroffen, 6 Assists, 3 Turnovers. Ja, ich denke an der Wahrnehmung von Fred VanVleet als Spieler wird sich dadurch jetzt nicht besonders viel ändern. Es ist klar, dass er keine erste oder zweite Scoring- oder Playmaking-Option ist bei einem Contender, aber er ist ein sehr, sehr, sehr guter Guard, einfach starker Defender, sehr guter Shooter, wenn auch nicht off the dribble, weil er dazu einfach ein bisschen zu klein ist. Solider Playmaker. Ich denke, der wird in der Free Agency schon seine Kohle bekommen. Ja, das war's für die Toronto Raptors. In dieser Serie hat schlussendlich witzigerweise kein einziges Mal das nominelle Heimteam jetzt hier einen Sieg geholt. Wäre ja jetzt hier heute auch ein Heimspiel der Raptors gewesen für Spiel 7. Sie hatten ja die bessere Bilanz in der Regular Season geholt. Also es zeigt sich so ein bisschen, dass jetzt hier spätestens in diesem Playoff-Setting zumindest, nachdem das ja in den Seeding Games noch ein bisschen anders war, es eigentlich keinen Unterschied mehr macht, wer jetzt hier nominell das Heimteam oder das Auswärtsteam ist. Und das ist ja in der NBA-Geschichte immer anders gewesen. Da waren ja die Heimteams in Game 7s immer stark favorisiert. Ich weiß nicht, irgendwas mit 80% oder so haben die, glaube ich, gewonnen in Game 7s. So, sprechen wir noch ein bisschen über Nuggets Clippers. Das Spiel war über weite Strecken eigentlich so, wie ich es mir ungefähr vorgestellt hatte, dass die Clippers jetzt nicht am Maximum spielen, aber halt schon immer so eine solide 10-plus-Punkte-Führung verwalten konnten über drei Viertel lang. Im vierten Viertel waren sie, wie gesagt, schon mit 16 Punkten vorne. Und dann haben die Nuggets, die davor kein Scheunentor getroffen hatten, auf einmal gefühlt jeden Dreier getroffen und haben einen unglaublichen Run hingelegt. Noch zur Halbzeit hatten die Nuggets nur ein Offensivrating von 94 gehabt, die Clippers 119. Denver hatte nur 5 Assists bei 6 Turnovers, nur 3 Dreier getroffen bei 11 Versuchen. Also 11 Versuche sind ja schon sehr, sehr wenig für die heutige NBA in einer Halbzeit. Und 3 Treffer, das ist natürlich quasi zu vernachlässigen. Die Clippers hatten 9 von 17 getroffen. Kawhi hatte ein starkes Spiel im ersten Viertel, direkt 12 Punkte, 5 von 6 aus dem Feld. Die Clippers hatten 11-0 Fastbreak-Punkte direkt im ersten Viertel. Also das sah schnell nach einer sehr einseitigen Geschichte aus. Paul Millsap, der im zweiten Viertel mit Marcus Morris aneinander geraten war, da gab es eine kleine Rangelei und danach so ein bisschen Stare-Down und Trash-Talk und da mussten natürlich irgendwie Leute dazwischen gehen. Millsap hatte bis zum dritten Viertel auch wirklich kein gutes Spiel spielerisch. Da gab es auf Twitter schon Takes gelesen von wegen, warum spielt Millsap überhaupt? Er ist mittlerweile einfach nur noch alt. Und dann hat er es den Kritikern mal kurz gezeigt, hat einen Dreier reingehauen, dann ein And-One gegen eben Markieff Morris gemacht. Fastbreak gescored nach einem Zucker-Outlet-Pass von Jokic übers ganze Feld. Und Millsap hatte 14 Punkte im dritten Viertel. Die Nuggets waren trotzdem noch hinten. Also zu dem Zeitpunkt hat Millsap die Nuggets eher im Spiel gehalten, als jetzt wirklich ranzubringen. Das wäre dann wahrscheinlich wirklich zu viel verlangt gewesen. Aber zu Beginn des vierten Viertels haben die Nuggets dann einen 13-2 Run hingelegt. Und auf einmal hatten wir ein Game. Also Murray hat einen Dreier reingehauen, Jokic hat einen Dreier reingehauen, dann hat er hinten Harrell geblockt und dann im nächsten Angriff vorne direkt an der linken Baseline so einen Pull-Up-Jumper über Montrezl Harrell getroffen. Harrell wurde dann folgerichtig auch runtergenommen und Zubats wurde wieder reingeschickt. Kawhi Leonard kam auch wieder rein, der hat dann direkt 2 Dreier reingehauen. Also da ging es dann wirklich hin und her und es war auf einmal ein richtig gutes Spiel. Dann hat Jeremy Grant einen Dreier getroffen, Jokic nochmal einen zum 102-96. Also da waren die Nuggets dann auf einmal 6 Punkte vorne, ungefähr 3 Minuten vor Schluss und waren auf einmal der Favorit. Und auch Jeremy Grant, der hatte in der Serie ja bisher noch gar nichts getroffen, das hatte ich auch im Pod gestern schon besprochen gehabt. Aber wie gesagt, auf einmal ging hier dann alles für die Nuggets im Do-or-Die-Game, wo sie im vierten Viertel schon 16 Punkte hinten gelegen waren. Als sie wirklich mit dem Rücken zur Wand standen, haben sie auf einmal alles getroffen. In der zweiten Halbzeit hatten die Nuggets so ein Offensivrating von 137. Wie erwähnt, in der ersten Halbzeit hatten sie 94. Also haben sich mal locker flockig kurz um 40 Punkte da gesteigert. Also von einer abgrundtief miesen Offense, offensiven Effizienz zum nicht aufzuhaltenden Juggernaut hier gemausert. Ja, Paul George hat da nochmal verkürzt auf 4 Punkte zum 102-98, nachdem er an der Baseline rechts einen Fadeaway-Dreier geswischt hat. Murray hat dann im Gegenangriff nicht getroffen. Auf der anderen Seite wurde dann Kawhi Leonard gefoult von Gary Harris. Das war sein 6. Foul, der musste dann raus. Leonard hat beide Freiwürfe verwandelt, dann waren es wieder nur 2 Punkte, 2 Minuten vor Schluss, 102-100. Nächste Schlüsselszene war 1 Minute 11 Sekunden vor Schluss, mit noch 11 Sekunden auf der Wurfuhr hat sich Michael Porter Jr., der im ganzen Spiel bis zu diesem Zeitpunkt genau einen Wurf genommen hatte, der hat auch wirklich nicht viele Touches bekommen, also die öffentliche Forderung nach mehr Würfen in der Pressekonferenz nach dem letzten Spiel, die hat sich jetzt auf seine Touches hier nicht so besonders positiv ausgewirkt, sage ich jetzt einfach mal. Also ich hatte wirklich den Eindruck, dass seine Teammates jetzt nicht so viel Lust haben, ihm hier öfter den Ball zu geben, weil er öffentlich rumgemeckert hat. Coach Malone hat zwar gesagt, das wurde intern geregelt und wird auch in Zukunft so gemacht, aber das sah für mich jetzt hier auf dem Feld heute nicht so aus, als hätten die da irgendwas geregelt. Wie dem auch sei, Michael Porter Jr. war zu dem Zeitpunkt auf dem Spielfeld, bekommt auf dem rechten Flügel den Ball und denkt sich mit noch 11 Sekunden auf die Uhr, komm, ich könnte jetzt hier mal einen Dreier nehmen. In die Fresse von Lou Williams zwar nur, der jetzt weiß nicht, zwei Köpfe kleiner ist als Michael Porter Jr. und an den hohen Release da auch nicht wirklich rankommt. Aber das war schon ein eher gewagter Wurf, sag ich jetzt mal. Aber er hat ihn reingehauen. Zum 105 zu 100, das war so ein richtiger No-No-No-Yes-Wurf von Seiten der Nuggets. Und klar, wer trifft, hat recht, aber es war ein scheiß Wurf, wenn wir ehrlich sind. Egal, 105 zu 100, wie gesagt, bei noch eine Minute und 11 Sekunden zu spielen. Und da wurde es dann halt wirklich eng für die Clippers. Two-Possession-Game, noch eine Minute, ab da muss dann wirklich alles richtig laufen. Paul George hat einen tiefen, aber relativ offenen Dreier genommen, den er aber nicht getroffen hat. Immerhin hat George dann direkt den Ball wieder klauen können, nachdem Murray den Rebound geholt hatte. Hat dann auf Zubac runtergepasst, der dann von Michael Porter Jr. aber geblockt wurde, direkt am Ring. Was dann auch witzig war, dass Porter Jr. Den Ball dann auch direkt hatte und dann schon ein paar Worte übrig hatte für Zubac, bevor er überhaupt gefoult wurde. Weil klar, in dem Moment müssen die Clippers dann foulen. Sie sind 5 Punkte hinten bei noch einer guten halben Minute zu spielen. Und Morris hat aber auch direkt mal versucht, den Ball mit ihm noch hinten rauszuschlagen. Hat dann aber das Foul bekommen. Ah ja, davor hat Zubac nach seinem verstopften Dunk tatsächlich noch den Ball rauspassen können auf Morris für einen Dreier, den er aber auch nicht getroffen hat. Und dann hat Porter Jr. erst den Rebound geholt. Wie dem auch sei, das Spiel war zu dem Zeitpunkt dann eigentlich durch. Monte Morris wurde noch gefoult, hat aber beide Würfe getroffen. Zum 107 zu 100 bei 29 Sekunden zu spielen. Kawhi Leonard hat noch einen Dreier reingehauen, aber da gab es dann noch das Foul Game. Und was dann auch nicht geholfen hat, ist, dass Paul George beim Stand von 109 zu 103 kein Dreier nimmt mit noch 15 Sekunden auf der Uhr, sondern zum Ring zieht, wo er dann gefoult wurde, zwar beide Freiwürfe reingemacht hat, aber man brauchte im Zeitpunkt 3 Punkte, also verstehe ich nicht. Das ist, in dem Moment gibt man eigentlich schon auf, wenn man mit 6 Punkte hinten einen 2-Punkt-Wurf nimmt, dann bei 20 Sekunden, dann kann man es auch gleich lassen. Man muss einen Dreier nehmen, der muss reingehen, dann ist es ein One-Possession-Game, dann muss man faulen, hoffen, dass der Gegner nicht beide reinmacht und dann nochmal irgendwie einen Dreier treffen oder so. Zu dem Zeitpunkt eh schon sehr unwahrscheinlich, aber wenn man 2er nimmt, dann ist das Ding eigentlich schon rum. Ja, also unglaublicher Run der Nuggets im vierten Viertel, unglaubliches Shotmaking auch, bisschen Wurfglück, klar, ohne geht's nicht, braucht man manchmal einfach. Millsap hat ja das ganze Ding angezündet im dritten Viertel, die Nuggets haben gekämpft und haben ja zu Recht auch die Serie nochmal verlängert. Es geht in Spiel 6, dann Sonntagabend. Sie wären jetzt natürlich nicht das erste Team, die nach einem 3-1 nochmal zurückkommen. Deswegen müssen die Clippers hier schon aufpassen. Für mich sind die Clippers aber trotzdem noch nach wie vor der Favorit. Sie müssen halt jetzt mal aufwachen und müssen halt dann mal auch wenigstens, wenn nicht über 48 Minuten, vielleicht über 40 Minuten ihr A-Game zeigen und halt nicht nur über 24 oder 30 Minuten oder irgendwie sowas und sich dann hier am Ende ja noch die Wurst vom Brot nehmen lassen. Der Vollständigkeit halber auch noch ein paar Stats. Paul Millsap mit 17 und 6. Also wie gesagt, außerhalb des dritten Viertels, wo er 14 Punkte gescored hat, hat er nur noch 3 gemacht. Jeremy Grant heute mit 10 Punkten, 5 Rebounds, 2 seiner 5 Dreier getroffen. Jokic mit 22, 14 und 5, allerdings auch 6 Turnovers. Also war es nicht sein bestes Spiel. Auch nur 2 seiner 4 Freiwürfe getroffen, 2 von 6 von Downtown. Das kann er auch effizienter. Jamal Murray ebenfalls 26 Punkte, aber auch 26 Shooting Possessions dafür gebraucht. Obwohl er 5 seiner 7 Dreier getroffen hat, 8 Rebounds. 7 Assists bei nur einem Turnover, das ist ziemlich gut. Damit auch Topscorer der Nuggets. Michael Porter Jr. mit 7 Punkten und einem Field Goal. Und das ist eben dieser Dreier, den ich gerade beschrieben habe. Gary Harris mit 7 Punkten und starker Defense. Sonst hat keiner mehr nennenswert gescored bei Denver. 12 von 27 von hinter der Dreilinie letztendlich. Und die allermeisten dieser Dreier kamen eben während dieses Runs im vierten Viertel. Bei den Clippers Kawhi mit einem sehr guten Spiel. 36 Punkte bei starker Effizienz. 9 Rebounds, 4 Assists, 3 Turnovers, gute Quoten. Paul George hatte auch ein gutes Spiel mit 26, 6 und 6. Aber ansonsten kam halt nicht mehr viel, ja. Marcus Morris noch mit 12 Punkten, 3 von 6 Dreiern getroffen, ist okay. Aber danach kam dann halt echt nichts mehr. Beverly noch 10 Punkte und sonst Zubac 5, Shai mit 3, Lou Williams 4, der ist echt schlecht. Der ist noch nicht wieder in Form. Seit er sich seinen Beerdigung und Stripclub Chicken Wings Ausflug damals gegönnt hat, ist er nicht wieder in die Spur gekommen. Also 2 von 10 aus dem Feld, keinen seiner 5 Dreier getroffen, keine Freiwürfe gezogen, 5 Assists, 2 Turnovers. Montrezl Harrell auch in 15 Minuten nur 6 Punkte. Da muss mehr gehen, aber ja, in erster Linie haben es die Clippers dann schon auch defensiv verkackt im vierten Viertel. 111 zu 105 für die Nuggets. Bin gespannt, ob die Clippers es dann im sechsten Spiel zu Ende bringen können und in die Western Conference Finals einziehen, wo vielleicht dann schon die Lakers warten. Die spielen jetzt, wie gesagt, heute Nacht Spiel 5 gegen die Rockets minus Daniel House. Ich denke, ich werde mir das Spiel live anschauen. Hängt ein bisschen jetzt noch von meiner Abendplanung heute hier ab. Ich gehe davon aus, dass ich aber nicht direkt einen Pod danach aufnehme am Sonntagmorgen, sondern erst wieder Montagmorgen aufnehme nach Clippers Nuggets Spiel 6. Eastern Conference Finals gehen erst später los, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich schau mal eben, ob da schon was im Spielplan steht. Ja, Dienstag geht's los. Falls es zwischen den Lakers und Rockets ein Spiel 6 gibt, ist das am Montag. Falls nicht, ist da dann wahrscheinlich Spielpause. Oder ist da sicher Spielpause? Gibt keine andere Option. Und am Dienstag gibt's, falls es zwischen den Nuggets und Clippers ein Spiel 7 geben sollte, erst das und dann noch Heat gegen Celtics. Das findet auf jeden Fall statt. Also gehe ich mal davon aus, dass wir Montagmorgen hier einen Pod haben bei Jeden Tag NBA und dann zu den beiden LA-Serien und dann am Mittwochmorgen spätestens wieder zu den Eastern Conference Finals Game 1 Miami Heat gegen Boston Celtics. Vielleicht streue ich auch noch eine Answering Machine ein. Eure Fragen hier im Pod beantwortet, deswegen schickt mir gerne eure Fragen. Ich werde auf Twitter auch noch einen Tweet dazu absetzen, wo dann direkt drunter kommentiert werden kann, aber ihr könnt mir die auch so einfach schicken über jedentagnba@gmail.com oder Facebook oder Instagram oder auch Twitter per Direktnachricht unter jeden Tag NBA. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.